Martin, was unsere Zuhörer jetzt nicht wissen, wir haben jetzt gerade, bevor wir diese Review hier aufnehmen, haben wir eine Folge aufgenommen, die da heißt, was bedeutet es, Autor oder Autorin zu sein? Und da haben wir über Inspiration gesprochen. Und da habe ich gesagt, ich fände es immer cool, wenn Autorinnen und Autoren quasi sich von Geschichten inspirieren lassen und darauf aufbauen oder das quasi auf sich ummünzen. Und wir sprechen jetzt über Bloodlet gleich. Und da geht's um einen Vampir und einen Werwolf, wo ich dann schon dachte, oh nein, nicht schon wieder Vampir oder Werwolf. Was hältst du von Vampiren gegen Werwölfe?
Puh, schwierig. Ich finde, man sollte allem eine Chance geben. Bei der Kombination denkt man jetzt natürlich gleich an Twilight. weiß nicht. Ich finde Vampire insgesamt sehr cool und Werwölfe auch, aber diese Kombi hat man vielleicht schon ein paar Mal zu oft gesehen. Schauen wir mal, ob's bei Bloodlet jetzt einmal zu oft ist oder nicht.
Herzlich willkommen zu einer neuen Review von Lesen und Lesen lassen. Viel Spaß wünschen Martin und Maxe.
Martin, wir sprechen heute über Bloodlet. Man hat es eben schon in unserem Geplänkel vor der Folge gehört. Und es geht um Vampire und Werwölfe ein bisschen. Also ich habe dich da ein bisschen in eine Falle gelockt, aber es geht nicht. Die Hauptfigur ist ein Vampir, so. Und es kommt auch ein Werwolf drin vor, aber es spielt die Fehde der beiden keine Rolle.
Akzeptiere ich. Es geht ja damit los, dass wir den Vampir, den Stratz, richtig?
Ja, wenn wir jetzt so deutsch aussprechen.
Stratz. Den lernen wir kennen. Stratz. Das ist quasi so eine Art Boss in seinem Bezirk. Als Vampir hat er entsprechende Fähigkeiten. Und wir merken gleich zu Beginn der Story, dass der Manga sich nicht so ernst nimmt und auch so ein bisschen mit dem Vampir-Klischee spielt. Weil Vampire, wenn man an sie denkt, denkt man an Graf Dracula mit Mantel und Reich und sowas. Und wenn man Stratz sieht, dann weiß man, nee, ist nicht so.
Der heißt übrigens Stats ohne R.
Ach so,
der Stats. Wahrscheinlich heißt er, oder Staz, ich weiß es nicht. Ich würde jetzt gerade mal kurz die Inhaltsangabe von Tokyo Pop vorlesen, weil das trifft das ganz gut. Ich habe versucht, selbst eine zu schreiben, habe aber gemerkt, dass mir das gar nicht so einfach gefallen ist, weil der Manga nimmt so ab der Hälfte des ersten Bandes, das ist ja quasi ein Sammelband, ursprünglich von den ersten beiden Bänden zusammengeworfen, macht er so eine kleine Kurskorrektur. Deswegen lese ich die von Tokyo Pop vor und das ist ein ganz guter Ausgangspunkt. Obacht! Die gut gebaute Highschool-Schülerin Fuyumi stolpert durch einen unglücklichen Zufall mitten in die Hölle hinein, wird dort als Opfer einer fleischfressenden Monsterpflanze und so zum Geist. Zuvor erobert sie allerdings noch das Herz des einflussreichen Vampirs Staz, seines Zeichens Otaku und Japan-Fan mit Leib und Seele. Um Fuyumi ins Leben zurückzuholen, begeben sich die zwei auf eine verrückte Reise durch die Menschenwelt und die Hölle.
Die gut gebaute, ich habe das gelesen, habe die gesehen und dachte mir, jawohl, wo bin ich denn hier wieder gelandet?
Ich sag dir was.
Fanservice?
Aber mich stört das gar nicht. Mich stört das nicht mehr. Also wenn das jetzt nicht wirklich ein auf sexy gemacht ist, habe ich persönlich kein Problem mehr mittlerweile in Mangas, wenn, sag ich jetzt mal, die Vorzüge von Figuren, männlich wie weiblich, einfach durch die Zeichnung in den Vordergrund gerückt werden. Das stört mich nicht mehr so. Da gucke ich drüber hinweg. Kann man sich aber dran stoßen, das verstehe ich. Dieses gut gebaut, die ist gut gebaut, das ist so. Das spielt aber tatsächlich für die Geschichte an und für sich keine Rolle. Ich habe mir Notizen gemacht und ich habe die in drei Sektionen unterteilt. Also in Notizen, was mir so aufgefallen ist, in das hat mir gefallen und das hat mir weniger gut gefallen. Und das Erste, was mir tatsächlich aufgefallen ist an Bloodlet, ist, dass es sich offensichtlich von der Welt an Dorohedoro inspiriert hat oder von Dorohedoro inspiriert hat lassen. So.
Stimmt, ja.
Na, es ist nicht so düster. Dorohedoro ist sehr düster und sehr, sehr viel Kontrast und Schatten und brutal und makaber teilweise. Aber so diese Unterwelt oder diese Hölle, in der das spielt, die ist so, ne, mit so Hochhäusern und alles ist so ein bisschen unpersönlich gehalten. Das ist definitiv Dorohedoro. Und dann kommt später Da fahren die mit so einer Kutsche, die wird von so zwei Taubentypen, so muskulösen, getragen. Also das sind einfach quasi muskulöse Körper mit so Taubenköpfen oben drauf. Das sieht so ein bisschen witzig dämlich aus. Und da war mir klar, okay, das ist Doro Hedoro, weil du da auch ganz oft Leute siehst, die irgendwie einen muskulösen Körper haben, aber dann so Masken tragen. Und es gibt sogar eine Figur, ich weiß jetzt nicht mehr, wie sie heißt, Martin, aber die hatte auch so eine Vogelmaske auf dem Kopf und so sah das aus.
Was mir aufgefallen ist, gleich am Anfang, habe ich ja jetzt auch schon zu Beginn gesagt, der Manga nimmt sich nicht so ernst und ist auch ein bisschen auf lustig gemacht und der ist laut und schrill und ich glaube, ich bin nicht die Zielgruppe. Das ist ein Shonen, steht hinten drauf. Das ist was sehr Junges, würde ich sagen. Und es geht um diesen... Ja. Würdest du nicht sagen, würdest du sagen, dieser Manga spricht dich an?
Ja, doch schon, doch, ja. Also ich hab auch wirklich den ganzen ersten Sammelband gelesen und es hat ein bisschen gebraucht, weil es ist, wie du gesagt hast, am Anfang ist das so ein bisschen... Es hat kein so richtiges Ziel. Es ist ein wenig so ein Meandern. Und es ist fast, geht fast schon so ein bisschen in Slice of Life, weil, ne, Stas ist da unten in der Unterwelt und hat da sein Territorium, das er verteidigen will. Und er ist auch stark und ne, hat überhaupt gar keine Probleme, will aber am liebsten chillen, Mangas lesen und Videospiele spielen. Und ist aber ein totaler Japan-Fan. Und dann kommt diese Fuyumi zu ihm, die aus Japan kommt und diese Schuluniform trägt. Und die, haben wir eben gehört in der Inhaltsangabe, die stirbt. Was ich schon mal an und für sich ganz witzig fand. Und Stas sieht das dann halt als Möglichkeit, mehr über diese Kultur kennenzulernen. Und dann gehen sie in die Menschenwelt und dann stellt er aber fest, dass sie eigentlich total die Langweilerin ist. Ne? Ihr Zimmer total aufgeräumt, nix irgendwie mit Manga oder so. Das fand ich ganz gut konterkariert. Und hab dann auch erst gedacht, so ein bisschen, ja, das ist so Slice of Life, aber wo will denn diese Geschichte eigentlich hin? Das heißt, ich habe das bei mir tatsächlich... Und das hat mir gefallen, aufgeschrieben, das ist weniger so ein Hardboiled-Shonen mit Magiesystem und keine Ahnung, so wie Jujutsu Kaisen, wo es halt Kämpfe gibt mit einer richtig geile Kämpfe mit einem tragischen Hintergrund oder keine Ahnung, dass da irgendwie eine größere Story im Fokus steht. Das ist es eben nicht und das finde ich gut, weil es sich dadurch anders anfühlt.
Wobei ich auch sagen muss, der erste Kampf passiert hier relativ schnell gegen diese Pflanzenfrau und das sah schon cool aus, ne? Wie der Stas, ja, der so eigentlich ein Lauch ist, ein Lappen, der dann reagieren muss, dann kommt er da runter aus seiner Wohnung und mischt erstmal diese Pflanzenfrau, ist das eine Frau?
Ich glaube, es ist ein Mann, aber es ist
wurscht. Oder ein Mann, auf jeden Fall diese Figur mit diesen Pflanzenfähigkeiten, mischt er hier mal mir nichts, dir nichts auf und zeigt, warum er der Boss ist. Fand ich schon ganz cool gemacht. Aber dieser Tod zum Beispiel, der kommt so urplötzlich und so wird so, das ist so ein bisschen so, ja hallo, ich bin da, ups, jetzt bin ich tot, kümmere dich bitte um mich. Das weiß ich, das war nicht so erzählt, dass es mich gepackt hätte, sondern so, ja, es wird halt einfach hingenommen. Gut, ist jetzt in dieser Welt vermutlich auch so, weil die leben in der Dämonenwelt und es gibt das Tor eben zur Menschenwelt und die Dämonenwelt ist halt wohl einfach ein bisschen ausgeflippter, ja.
Ja, also ich fand diesen Tod tatsächlich deswegen gut. Also es hat mich im positiven Sinne überrascht, weil es meine Erwartungen unterwandert hat, weil es erstmal so war, oh, das sollte doch eine Hauptfigur sein, die ist erstmal direkt gestorben. Klammer auf, es spielt am Ende keinen großen Unterschied, ob sie ein Geist ist oder nicht, außer dass sie so ein Dreieck am Kopf hat, da sprechen sie auch im Manga kurz drüber, Klammer zu. Aber es hat meine Erwartungen unterwandert, so von wegen, oh, die ist jetzt wirklich gestorben. Und das fand ich gut, weil ja, es muss daraus ja kein weltbewegendes Ereignis gemacht werden, irgendwie so ein Kampf gegen diese Monsterpflanze, von der sie gefressen wird, weil das würde dem nicht gerecht werden, weil es vollkommen wurscht ist, wie sie gestorben ist, sondern es geht darum, dass sie tot ist und Stas sie wieder zum Mensch machen möchte und sie auch wieder zum Mensch werden möchte. Du hast eben auch die Zeichnungen angesprochen und die Zeichnungen sind in dem Manga ziemlich gut. Die sind witzig, wenn sie witzig sein sollen, aber es kommt dann später auch so ein Boxkampf in so einem Ring und auch so die Bewegungen und die, wie soll ich sagen, die Zeichenqualität und so, die ist ziemlich hochwertig. Die hat mich ziemlich an Atsushi Okubo erinnert. Der hat Soul Eater zum Beispiel gezeichnet und geschrieben und Fire Force. Das läuft aktuell, glaube ich, noch. Das geht so ein bisschen in die Richtung. Der Manga ist auch schon ein bisschen älter. Der ist von Anfang der 2010er. Damals war... Boah, Soul Eater ist, glaube ich, noch früher, aber Fire Force kam dann ein paar Jahre später. Das passt auch so in die Zeit.
Ja, der Stil hat mich auch an Soul Eater erinnert. Das mit dem Boxkampf habe ich dann hinten auch noch gesehen. Da habe ich mich dann schon gefragt, okay, wie es dazu kommt. Ich komme noch auf ein paar andere Gimmicks zu sprechen, die ich gleichzeitig gut fand, aber auch halt irgendwie mich nicht abgeholt haben, weil zum Beispiel, als dann das Mädchen stirbt, liegen da ihre Knochen im Zimmer und der nimmt so diesen Totenkopf und legt ihn auf seine Playstation. Das fand ich jetzt, witzig, aber ich dachte mir auch so quasi, ist das hier Quatsch? Ne, weißt schon, was passiert hier eigentlich?
Ja, also ich greife das Thema gleich mal als Größeres auf. Ich habe das am Anfang gesagt, dass dieser Manga so ein bisschen vor sich hin meandert und das tut er am Anfang auch, weil sie kommen dann in die reale Welt und da ist dann auch so ein Tor, das ist auch so ein Vorhang und dann fragen sie sich so, wo kommt das eigentlich her und was soll das und so weiter. Da taucht dann noch eine weitere Figur auf, die heißt Belle, die dieses Tor hinterlassen hat und die ist irgendwie so eine Art hochrangiger Portalmagier, keine Ahnung, wie sie das in dem Manga nennen, so in die Richtung. Und da fragst du dich dann auch erstmal, okay, aber was macht die? Die sagt dann, ja, ich weiß auch nicht, warum das hier noch ist. Das sollte eigentlich gar nicht da sein. Und da, du weißt am Anfang, so bis zur Hälfte des Manga nicht so recht, wo der Manga denn hin will. Will er jetzt nur so Slice of Life sein oder wird da was Größeres erzählt? Und wenn man das dann weiterliest, diesen ersten Band zu Ende, da stellt man dann schon fest, dass jede von den Figuren, also von den wichtigeren Figuren, vornehmlich der Stas, der Wolf, der Werwolf, mit dem er sich battelt, und diese Belle, dass die schon eine Agenda haben und einen Character-Arc, aber das kommt erst gegen Ende von dem Band und da kriegt man dann auch so einen Zug für die Story hin, wo dann klar wird, was passiert, nämlich, dass es nicht nur darum geht, die Fuyumi wieder zu Menschen zu machen und die erleben halt auf dem Weg dahin Abenteuer, sondern der Stas muss dann seinen Bruder besuchen, der irgendwie in der Menschenwelt lebt oder in der Oberwelt, wo eigentlich nur die hochrangigen Vampire leben und der kann den nicht leiden, weil der ihn versucht hat umzubringen wegen seiner Macht und da kommen dann Sachen, die dann alles zu einer größeren Geschichte führen, die mich dann auch wieder gepackt haben, wo ich dann gesagt habe, okay, wenn die alle irgendwie eine eigene Agenda haben und das am Ende zusammenläuft, dann ist das auf jeden Fall eine interessante Geschichte, aber am Anfang meandert's halt.
Man liest da ja auch nicht wenig, weil diese Bände, die jetzt rausgekommen sind oder rauskommen, die sind schon ziemlich fett. Das sind so normal, also wenn ich das jetzt ins Regal gucke, 3 Golden Kamuis, das sind so dick wie ein Bloodlet.
Ja, ja, sag ich ja, das sind die ersten beiden Manga-Bände. Der Manga hat 17 Bände und das sind die ersten beiden.
Also hat man schon ein bisschen was. Ja, ich weiß nicht, ich fand den Einstieg schwierig, den einen Kampf fand ich ganz cool. Und dann sind die auch zu dem Tor hin, das habe ich dann noch gesehen und dann hieß es, nee, kann nicht jeder, weil es gibt größere Zauberer, die halt diese, wie gesagt, dass diese Tore erschaffen. Und hast du mir schon gesagt, ah ja, okay, die Welt ist größer als diese 2 Witze, die da am Anfang gemacht werden.
Ja.
Wo ich auch da musste ich dann ein bisschen an Doro, hey Doro denken mit der Tür, weil da machen sie auch irgendwie kann auch nicht jeder diese Tür herzaubern. Ja, wenn du sagst, da passiert noch ein bisschen mehr, dann hat das durchaus Potenzial. Nur, es ist laut, es ist schrill und es versucht quasi immer lustig zu sein, sobald sich die Chance ergibt. Deswegen war mir das ein bisschen zu jung. Ja.
Ha, interessant. Also es bleibt auch lustig, wenn es einen Witz machen kann, aber ich hab's jetzt gerade vor mir. Und zwar hat der Stas hat irgendeine Kugel in der Nähe von seinem Herzen. Und da muss er zu seinem Bruder, um rauszufinden, was das da eigentlich soll und was der von einem wollte. Und der kommt dann in so ein Gefängnis rein, wo er dann gegen so superschnelle Zombies kämpfen muss. Das ist eigentlich alles relativ cool. Aber ich stimme dir zu, dass der Anfang relativ behäbig ist und dass man erstmal nicht so recht weiß, wo der Manga eigentlich geschichtsmäßig hin möchte. Ich habe da einfach weitergelesen, habe mich der Geschichte anvertraut. Für mich hat sich's gelohnt. Ich bin auch im Überlegen, ob ich mir den zweiten Sammelband dann gönne, weil ich bin schon investiert in die Geschichte. Das Einzige, was mir weniger gut gefallen hat, ich habe am Anfang gesagt, dass ich es nicht schlimm finde, wenn Frauen oder Männer in Mangas so ein bisschen sexy dargestellt werden, ist für mich vollkommen okay. Und was der Autor auch gerne macht und was ich persönlich sehr gerne mag, weil das der Oda in One Piece macht und der Araki in Jojo, der steckt seine Charaktere gerne in unterschiedliche Klamotten. Die wechseln öfter mal das Outfit und ich mag das, weil der Autor oder der Mangaka Spaß daran hat, seine Figuren auch mal in unterschiedliche Outfits zu stecken und die so ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein bisschen modeln zu lassen. Ich persönlich mag das, ich habe da ein Faible für. However, diese Fuyumi ist so ein bisschen so ein Trophy-Girl, ne? Um das gekämpft wird. Der Stas findet die ganz hot, als sie da hinkommt, dann wird sie zum Geistern, findet er sie nicht mehr so hot. Aber die anderen finden die auch irgendwie interessant und die ist sehr passiv, diese Figur. Und dadurch, dass sie auch von allem eher so ein bisschen zurückhaltend ist, es gibt ganz nette Situationen und Kommentare, wo sie im Hintergrund steht und das Ganze irgendwie so ein bisschen unfreiwillig kommentiert, weil sie da so reingeraten ist, aber sie ist eine sehr passive Figur. Und ich hoffe, dass der Autor aus dieser Figur und auch aus diesem Tor, wie sie in die Dämonenwelt kommt, weil das hätte sie gar nicht tun dürfen, da noch was rausholt aus dieser Figur. Damit die eben nicht nur Eye Candy ist.
Ob es Eye Candy ist oder nicht, könnt ihr für euch selbst entscheiden. Das ist erschienen. Ich glaube, das ist relativ frisch auf dem Markt sogar.
Ich kann Ihnen nicht sagen, wann es erschienen ist, aber diese Sammelbände sind ziemlich neu bei Tokyo Pop. Die könnt ihr beim Comicladen oder Buchladen eures Vertrauens kaufen.
Genau, checkt es aus. Schreibt es uns in die Kommentare, wie es ihr findet. Ist es euer neuer Lieblingsmanga oder nicht? Und ansonsten hören wir uns dann bis zur nächsten Rezi.
Auf Wiederhören.